Ja, ich weiß, wer ich bin. Guter Einstieg, um jetzt den letzten Teil hier noch zu machen heute Vormittag. Wir reden über gesegnet, um ein Segen zu sein. Und bis jetzt war meine ganze Betonung eben die, es geht nicht um Action, es geht nicht um Dinge, die wir jetzt so auf die Beine stellen können und organisieren können und machen können. Es geht darum, Gott Raum zu geben, in uns etwas zu wirken, was wir nicht haben, was wir aber brauchen. Und das ist die neue Natur, wie Petrus sagt, durch die Verheißungen Teilhaber der göttlichen Natur. Um das geht es. Weil das neue Leben kommt aus einem neuen Herzen. Und wir müssen uns nicht um das neue Leben kümmern, wir müssen uns um das neue Herz kümmern. Und aus unserem Herzen kommt unser Leben. Das ist unser Schwerpunkt. Und daraus fließt dann unser Leben. So, wir haben gesagt, es geht um das Nachsinnen. Das Wort Gottes soll wirklich ganz tief verankert werden. Es soll geschrieben werden auf die Tafeln unseres Herzens. Und daraus kommt ein neues Verständnis, wer unser Gott ist und was er will. Wir werden, wie Paulus das sagt, erfüllt mit Erkenntnis seines Willens. Das ist was ganz anderes, als mal gehört zu haben, was sein Wille ist. Ja? Erfüllt zu sein, das ist etwas, was in uns lebt. Und das hat ganz viel zu tun mit dem Heiligen Geist. Der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Wir brauchen den Heiligen Geist, um diese wunderbaren Dinge, die hier geschrieben sind, wirklich zu verstehen, zu begreifen und vor allen Dingen eben auch zuzulassen, dass das Substanz in uns wird. Das kann nur der Heilige Geist machen. Der Geist macht lebendig. Und deswegen brauchst du diese Beziehung, diese Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, dass er in dir das tun kann, was er schon so lange tun wollte, nämlich diese kostbaren Dinge, die hier geschrieben sind, wo eins besser ist als das andere. Realität wird in uns. Jesus sagt, der Heilige Geist wird kommen und er wird uns in die ganze Wahrheit leiten. Hineinleiten, nicht davor, hinein in die Erfahrung. Das will der Heilige Geist tun. Denkt einmal an die Situation Jesus nach der Auferstehung. Da sind diese beiden Jünger da auf dem Weg nach Emmaus und Jesus kommt zu ihnen und redet mit ihnen, aber sie haben ihn nicht erkannt. Ja? Und sie sagen, brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete? Ja? Und uns die Schriften geöffnet hat. Das ist, was der Text sagt, Lukas 24. Er hat ihnen die Schriften geöffnet. Was bedeutet denn das? Hat er da so einen Bollerwagen hinter sich hergezogen mit lauter Schriftrollen? Die haben ja keine Bibel gehabt wie wir in dem Sinne. Aber Schriftrollen, alleine Jesaja war so ein Otto, so ein Riesending. Ja, dann hat er die Schriftrollen ausgerollt. Nein. Die Bibel erklärt die Bibel, das ist ein besonders einfaches Beispiel. Im selben Kapitel findest du das noch einmal. Jesus kommt zu den Jüngern und er öffnete ihnen das Verständnis, dass sie die Schriften verständen. Und vorne weiter, er öffnete ihnen die Schriften, ist nur eine Kurzform von, er öffnete ihnen das Verständnis, dass sie die Schriften verstehen. Das ist unser großes Problem. Wir denken, wir haben in der Schule lesen gelernt, jetzt lesen wir einen Bibeltext und den verstehen wir. Das ist unser großes Problem. Anmaßung. Es braucht den Heiligen Geist, um wirklich zu begreifen, was hier geschrieben steht. Und deswegen gibt es so viele Verstandesschlüsse und so viele Theologien aus der Logik heraus, aus dem menschlichen Verständnis heraus. Und da sind so viele, die operieren ohne die Realität, ohne die Freundschaft, ohne die Einflüsterungen des Heiligen Geistes. Und darum ist das so trocken und darum funktioniert das auch nicht. Der Geist macht lebendig. Wir brauchen die Schrift und wir brauchen den Heiligen Geist. Gerade neulich habe ich wieder jemanden gesehen, jemand sagte, guck dir das mal an. Ja? Und er betont, wir brauchen keine Offenbarung, wir brauchen nur das geschriebene Wort. Hallo, die Bibel sagt etwas anderes. Ohne den Heiligen Geist, der dir die Augen auftut, der dir Verständnis gibt, was hier geschrieben und gemeint ist, können wir die abenteuerlichsten Konstrukte aus der Bibel heraus schaffen und uns verwirren und andere verwirren. Es braucht den Heiligen Geist. Das ist der Grund, warum die Christenheit so zersplittert und zerfasert ist in 100.000 verschiedene Richtungen. Und die einen erzählen das und die anderen sagen das Gegenteil. In allen Basic-Fragen des Glaubens, was ist Bekehrung, was ist Taufe und Erfüllung mit dem Heiligen Geist und Sprachengerede. So ein Durcheinander. Wo kommt das alle her? Es gibt einen Heiligen Geist. Es gibt eine Wahrheit. Und wenn wir diesen Heiligen Geist nicht gebührend ehren in unserem Leben und ihm den Platz geben als unser Lehrer, der uns in die ganze Wahrheit führt, dann können wir mit unserem kleinen Spatzenhirn eine Menge von beeindruckenden Theorien entwickeln aus dem Wort Gottes. Alleine, die geben kein Leben, die geben keine Power und das Ergebnis wird nicht sein, veränderte Menschen. Das wird nur das Ergebnis haben, dass Leute viel wissen, dass sie viel erzählen können. Ja, aber keine Kraft da ist und keine Veränderung, weder in ihrem eigenen Leben noch im Leben ihrer Zuhörer. Das ist nicht gemeint, ihr Lieben. Das ist nicht gesunder Dienst. Das sieht anders aus. Es braucht den Heiligen Geist. Und so wie Jesus damals den Jüngern die Augen aufgetan hat, dass sie das, was er ihnen vorher schon gesagt hat, er hat ja von, schon geredet von seinem Tod, von seiner Auferstehung, die haben das alles gehört, aber nicht verstanden. Und jetzt redet er nochmal über diese Dinge und eröffnet ihnen das Verständnis, dass sie die Schriften verständen. Und da hat es Bing gemacht, da hat es geleuchtet und da haben sie es verstanden. Das brauchen wir heute genauso wie damals die Jünger. Und das ist der Dienst des Heiligen Geistes, den wir niemals außer Acht lassen dürfen und von dem wir uns total abhängig machen in unserem Bibelstudium. Und wir können uns das zur Gewohnheit machen, wann immer wir dieses Buch aufschlagen, dass wir innehalten und sagen, Heiliger Geist, du bist doch mein Lehrer. Du alleine bist imstande und du bist willig, mich in alle Wahrheit zu führen. Jetzt bitte komm, hilf du mir, dass ich mich nicht auf meinen Verstand verlasse und auf logische Vernunftschlüsse, die sich so logisch anhören, aber die weit weg sind von dem, was wirklich gemeint ist. Und deswegen ist das der richtige Platz jetzt für eins meiner besten Sätze. Ich habe ein paar gute Sätze und das ist eins meiner besten. Die Bibel ist das einzige Buch der Weltliteratur, das nur in Freundschaft mit dem Autor verstanden werden kann. Wir brauchen den Heiligen Geist. Und wir verneigen uns vor ihm und wir sagen, komm. Da haben wir schon das nächste Problem. Viele sind gelehrt worden, man darf auf keinen Fall den Heiligen Geist ansprechen. Hallo, wo steht denn das in der Bibel? Jesus sagt zu den Jüngern, pass auf Leute, ich bereite euch vor auf eine neue Phase, ich gehe weg. Aber an meiner Stelle kommt ein anderer. Und das griechische Wort bedeutet von derselben Art. Meinst du, nach diesem Satz haben Jünger gesagt, und dürfen wir mit dem auch reden? Jesus war 3 Jahre mit den Jüngern, hat sie gelehrt und sie haben Fragen gestellt und er hat ihnen das erklärt, was er gesagt hat und so weiter. Niemand kam auf die Idee, wenn jetzt ein anderer Helfer kommt von derselben Art, ja, aber mit dem dürfen wir nicht reden, das steht nirgendwo in der Schrift. Hallo, es gibt eine Menge wichtige Dinge, da kannst du keinen Bibelvers für finden und trotzdem der Kontext macht es vollkommen klar. Gibt es eine Schriftstelle, die sagt, dass wir an einen dreieinigen Gott glauben? Die Dreieinigkeit, es gibt keine Bibelstelle. Aber die Bibel lehrt, dass Gott ein dreieiniger Gott ist. Da ist der Vater, da ist der Sohn, da ist der Heilige Geist. Und wir alle glauben hoffentlich an die Dreieinigkeit. Aber es gibt keine Schriftstelle. Aber es gibt viele Schriftstellen, die keinen anderen Schluss zulassen. Verstehst du? Und das ist legitim, daraus dann Idee zu machen, unser Gott ist ein dreieiniger Gott. Ja. Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, 2. Korinther 13, 13. Alle sollen Gemeinschaft haben mit dem Heiligen Geist. Gemeinschaft heißt geben und nehmen, Austausch. Beide Seiten sind beteiligt und beide haben einen Austausch. Und das bedeutet auch miteinander reden. Und ich weiß nicht, wo das herkommt, aber es kommt nicht aus dem Wort Gottes, dass sogar charismatische Christen glauben, man darf auf keinen Fall mit dem Heiligen Geist reden. wenn er Gott ist, wenn er in mir ist, wenn er die Person ist, die mich jetzt lehren soll, die mich trainieren soll, die auf mich aufpassen soll, die mich verändern soll, die mir das Wort aufschließt. Es ist doch normal, dass ich sage, bitte, das scheint mir ein wichtiger Vers zu sein, ich verstehe ihn nicht, kannst du ihn mir bitte erklären? Das ist doch normal. Wo kommt das her? Ich darf nicht mit dem Heiligen Geist reden. Können wir das mal endgültig killen und hinter uns lassen und anfangen, eine Freundschaft zu haben mit dem Heiligen Geist? Wir sehen in der Apostelgeschichte, die lebten so mit dem Heiligen Geist, da sprach der Heilige Geist. Stell dir mal vor, ja, Lukas schreibt jetzt die Apostelgeschichte und interviewt dann nochmal die einzelnen Glaubenshelden da und hört von ihnen die Geschichten, wo er nicht dabei war, und dann notiert er sich alles. Und dann ist er dann mit Philippus zu Gange, und Philippus erzählt ihm, wie Gott ihn mitten aus der Erweckung rausgeführt hat, und wie er dann diesen Wagen da sieht, der da durch die Wüste fährt, von diesem Finanzminister aus Äthiopien. Und Lukas notiert, okay, und dann hat Gott zu dir gesprochen, halte dich zu ihm. Nein, nicht Gott, der Heilige Geist. Der Text sagt, nicht der Vater, nicht Jesus, der Heilige Geist sprach zu ihm, halte dich zu diesem Wagen. Und für Philippus war das wichtig, okay, das war jetzt nicht der Vater, das war der Heilige Geist. So kannten sie den Heiligen Geist. Die wussten, wenn er spricht, das ist der Heilige Geist. Die wussten, wenn Jesus spricht, das ist Jesus. Wir haben noch eine Menge zu lernen. Aber das ist gut. Wir sind dabei. So Hingabe, Vertrauen, ihn ehren. Wenn er dir was schenkt, bedank dich doch. Benimm dich doch wie ein normaler Mensch, wie ein artiges Kind. Er hat dich beschenkt. Dann sag, danke, Heiliger Geist. Und ich, oh, darf ich das jetzt? Mann, hör mit dem Zeug auf. Er ist Gott. Keine Person der Dreieinigkeit ist dir so nah wie der Heilige Geist. Der Vater und Jesus sind auf dem Thron. Aber Gott, der Heilige Geist, ist in dir. Näher kann er nicht sein. Und Jesus hat gesagt, ihr kennt ihn. Und dann kommt die Begründung, denn er wird in euch sein. Was ist denn das für eine Begründung? Ich kenne den Heiligen Geist, weil er in mir ist. Viele Christen haben den Heiligen Geist in sich und sie kennen ihn trotzdem nicht. Was meint Jesus? Ihr kennt ihn, denn er bleibt in, er wird in euch sein und er bleibt in euch. Ich verstehe das so. Aus der Tatsache, dass er da ist und dass er Helfer ist, zieht ihr die einzig richtige Konsequenz, ihr nehmt Kontakt auf mit ihm. Wann hast du das letzte Mal mit dem Heiligen Geist Kontakt aufgenommen? Heiliger Geist, du bist in mir, ich will dich kennenlernen. Wie bist du? Wie fühlst du dich an? Was machst du da in mir eigentlich den ganzen Tag? Ich will dich mal kennenlernen, ich will mit dir Zeit verbringen. Ich will dich kennenlernen, weil Jesus schaut in die Zukunft und er sagt, ihr kennt ihn. Und ich kenne dich noch gar nicht, ich will dich kennenlernen. Wir lernen den Heiligen Geist kennen auf der Grundlage des Wortes. Und der Heilige Geist wird uns dienen, wenn wir uns in dieses Buch vertiefen, was sein Buch ist. Und dann wird er anfangen zu wirken. So die Hingabe, die Fleißschritte, die Zeiten des Fleißes mit dem Wort, das öffnet die Tür für den Heiligen Geist. Und da rede ich nicht von 5 Minuten am Morgen, sondern rede ich von Studienabenden, wo du Zeit verbringst, Stunden im Wort. Und dann sagen die Leute, ja, dafür habe ich keine Zeit. Okay, dann vergiss die Idee, verändert zu werden und ein Segen zu sein. Was willst du? Willst du ein Segen werden für andere? Dann gibt es keinen anderen Weg, als ein bisschen deine Prioritäten zu verändern, ein bisschen mehr die Fernbedienung zu benutzen, diesen Muskel hier, der ja sowieso erschlafft, wenn man ihn nicht benutzt. Das sagt ja jeder Arzt, du musst einen Muskel benutzen, sonst erschlafft er. Und hier gibt es einen Muskel im Daumen und damit kann man die Fernbedienung ausschalten. Boah, das habe ich ja noch nie gewusst. Ich dachte, das Ding muss den ganzen Tag laufen. Ja, siehst du, du lernst hier was. Zeit mit dem Wort, mit dem Heiligen Geist, studieren, drin sein im Worte Gottes. Jakobus, Kapitel 1, ab Vers 21. Darum legt allen Schmutz und allen Rest von Bosheit ab. Denkt mal an die Rucksäcke, was wir vorhin hatten. Erst ablegen. Ja? Allen Rest von Bosheit. Andere Übersetzungen reden von Vorrat. Manche haben einen Vorrat zu Hause an Bosheit. Der muss weg. Dinge, die nie bekannt sind. Dinge, die nie ans Licht gebracht sind. Geheimnisse. Oh, wenn das meine Gemeinde wüsste. Kein Wunder, dass du wie Falschgeld hier rumläufst. Wenn du Dinge zu verstecken hast, du kannst nicht Gemeinschaft haben mit deinen Geschwistern, weil die Sünde, das Geheimnis, dich trennt von deinen Geschwistern. Du musst immer Angst haben, die können dich was fragen. Ach, was hast du denn gestern Abend eigentlich so im Internet so gemacht? Kannst du mir mal erzählen, welche Website hast du da besucht? Was für Filme hast du dir angeguckt? Wenn du ein gutes Gewissen hast, du kannst in die Gemeinde kommen, jeder kann mich fragen, ich bin ein offenes Buch, ich habe nichts zu verstecken. Dann haben wir Gemeinschaft. Wenn wir im Licht wandeln, wenn wir nichts im Dunkeln haben, dann haben wir Gemeinschaft. Wenn wir da Sachen zu verstecken haben, es ist Gemeinschaft sehr schwierig. Und darum musst du auch möglichst kurz sein und wir müssen schnell weg, weil wir ja noch einen Termin haben. Hallo. Ablegen, das Zeug, wir können nicht mit Kompromissen leben, wir können nicht mit Geheimnissen leben, wir können nicht die geheimen Sünden pflegen und sitzen zu Hause und singen das Rumpelstilzchen-Lied. Kennt ihr das Märchen von Rumpelstilzchen? Ich glaube im Allgemeinen nicht viel an Märchen, aber das ist mal ein gutes Beispiel. Was hat der Rumpelstilzchen gemacht? Der hat zu Hause ein Lied gesungen. Ach, wie gut, dass niemand weiß. Viele Christen sitzen zu Hause, singen das Rumpelstilzchen-Lied. Und haben Geheimnisse. Und dann wundern sie sich, warum sie nicht wachsen. Hallo. Ist das praktisch, was ich euch hier bringe? Kriegt ihr da was mit? Kennst du einen, auf den das zutreffen könnte? Super. Gib's weiter. So, ablegen, damit wir überhaupt fähig werden, dass das Wort sein Werk in uns tun kann. Ablegen und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf. Hier ist wieder ein indirekter Hinweis auf Markus 4, das Gleichnis vom vierfachen Acker. Das eingepflanzte Wort, das soll Frucht bringen, das soll wachsen. Das eingepflanzte Wort, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Oh, Halleluja. Um das geht es. Wir sind von Neuem geboren, wir haben den Geist Gottes in uns, aber die Probleme sind in der Seele, in unserem Verstand, in unserem Gefühl. Da sind die Probleme und jetzt muss das Wort da hinein und soll die Seele erretten, das heißt die Seele in den Genuss bringen, all dieser wunderbaren Dinge, die der Herr schon für uns erworben hat. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Jetzt kommt eine ganz interessante Passage, die uns eine interessante Definition gibt, von was es heißt, Täter des Wortes zu sein. Die landläufige, das landläufige Verständnis von Täter des Wortes ist, das Wort Gottes sagt, du sollst nicht stehlen. Okay, du bist neugeborener Christ, du hörst auf, bei Aldi zu stehlen. Du tust, was das Wort sagt. Du bist Täter des Wortes. Und das ist auch nicht verkehrt. Das ist sehr hilfreich. Ja, das sind so die ersten Basic-Schritte. Du hörst auf zu stehlen, du hörst auf zu lügen oder was weiß ich. Ja? Das ist schon richtig. Aber hier gibt es eine neue, eine andere oder zusätzliche Definition von, was es bedeutet, Täter des Wortes zu sein. Und das ist eben nicht, das Wort sagt, ich gehe hin und mache es. Es gibt eine Reihe von Dingen, da kannst du nicht sagen, da steht es, ich mache es. Wenn zum Beispiel gesagt wird, tut nichts um eitler Ehre willen. Bitte, wie setzt du das um? Wie machst du das? Wenn du nicht siehst im Licht des Heiligen Gottes, dass du Dinge tust, um Menschen zu beeindrucken, um dir ein Denkmal zu bauen, um dich gut darstellen zu lassen, wenn du das gar nicht siehst, wie kannst du diesen Vers erfüllen? Du kannst gar nicht. Ja? Du machst einfach das, was du denkst, was richtig ist, und es ist total verkehrt, weil du deine Motive nicht kennst, weil der Heilige Geist niemals tief gehen konnte und der diese verkehrten Dinge, die geheimen Dinge, von denen Paulus redet, ja, dir zu offenbaren. So, jetzt kommt eine interessante Definition von Täter des Wortes. Und das wird mit einem Bild beschrieben. Wer nur Hörer des Wortes und nicht Täter ist, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Das ist jetzt das Bild. Ja? Der Mann geht vor den Spiegel und schaut hinein. Er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Wir werden gleich im Nachfolgenden sehen, warum hat er so schnell vergessen? Weil der nur kurz reingeschaut hat. Der ist auf dem Weg zur Arbeit, die U-Bahn fährt und husch, husch, schnell die Haare, stimmt, alles passt und auf zum Weg in die Arbeit. Der hat nur kurz reingeschaut. Und jetzt kommt das Gleiche nochmal ohne Bild. Wer aber stattdessen, sag ich mal, hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit. So, hier wird also der Spiegel jetzt erklärt. Was ist der Spiegel? Das Wort Gottes. Das vollkommene Gesetz der Freiheit. Was für ein herrlicher Titel des Wortes Gottes. Das vollkommene Gesetz der Freiheit. Das beinhaltet alles, was Jesus am Kreuz für uns getan hat und was dadurch einfach in unser Leben hineingekommen ist. Wer hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und im Gegensatz zu dem Mann im Bild und darin bleibt. Das war das Problem des Ersten. Der guckt nur schnell rein und husch, weg ist er. Und jetzt kommt die Erklärung, was ist wirklich Täter des Wortes? Hineinschauen ins Wort Gottes und dabei bleiben. Das Stichwort ist bleiben. Schon mal gehört? Wenn ihr in mir bleibt, in meinem Wort, bringt ihr viel Frucht. Bleiben. Wer meine Rede hört und darin bleibt, der ist mein Jünger. Und er wird die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird ihn freimachen. Bleiben. Bleibt in mir und ihr bringt viel Frucht. Und dieses Bleiben in dieser lebendigen Verbindung mit dem Herrn, das fängt damit an, dass wir bleiben im Wort. Das heißt, uns so öffnen und so intensiv das Wort betrachten und aufnehmen, wenn wir dann unsere Bibel zuklappen, dann bleibt etwas in uns und wir gehen mit einem neuen Verständnis, mit einer neuen Freiheit, mit einer neuen Identität in den Alltag. Weil wir etwas erkannt haben, was real wird in uns. Das ist die Definition von, was ein Täter des Wortes ist. Er ist kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter. Und er wird glückselig sein in seinem Tun. David nennt es, es gerät ihm wohl, was er tut. Josua 1,8, er wird Erfolg haben, wo immer er hingeht. Und dann ist noch wichtig ein Zusatz hier im Vers 26 danach. Wenn jemand unter euch meint, fromm zu sein, seine Zunge aber nicht im Zaum hält, sondern sein Herz betrügt, dessen Frömmigkeit, dessen Gottesdienst ist wertlos. Und da ist für mich in Jüngerschaft eben die Frage, und die lege ich dann auch demjenigen vor, den ich da trainieren soll: Wie redest du im Alltag über dich selbst? Du kannst ein Bibelstudium machen, dann klappst du die Bibel zu und dann redest du wieder die Sprache. Ich bin nichts, ich kann nichts, ich habe nichts, ich werde nichts. Das wird nicht funktionieren. Du musst deine Sprache in Einklang bringen mit den Wahrheiten, die du im Wort Gottes über dich entdeckt hast. Und aufhören, dich zu anzuklagen, dich runterzumachen, dich negativ zu sehen, über deine Zukunft negativ zu reden, das ist ganz schwierig, das schaffe ich nie, das klappt nicht, da komme ich einfach nicht raus, das ist so meine Natur. Und was man sich alles für Dinge ausdenkt, um die Zukunft zu zementieren, nachdem wie unsere Vergangenheit war. Wie redest du über dich selber? Wie redest du über dich, über deine Zukunft, über dein Leben? Ist extrem wichtig. Auch in einer Weise, wie redest du über deine Sünde? Das ist immer ein wichtiger Schlüssel für euch jetzt, die Jüngerschaft macht, Seelsorge. Ja? Wie redet der Betreffende über seine Sünde? Und viele Leute neigen dazu, Allgemeinplätze zu machen, zu verharmlosen, zu rechtfertigen, schön zu reden, irgendwie das in so eine Alltagssprache zu packen, wo das halt irgendwie normal ist. Wenn wir nicht anfangen, Sünde so zu nennen, wie Gott sie nennt, wir werden niemals unser Gewissen schärfen, sondern wir leben mit einem eingelullten, unscharfen Gewissen und wir akzeptieren diesen. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ja? Also ich habe ein Jüngerschaftsgespräch und dazu gehört unbedingt, dass ich Fragen stelle. Das habe ich von Bibel, von Gott gelernt. Gott stellt Fragen. Und ich sage, okay, und wie waren die letzten Male, seitdem wir das letzte Mal getroffen haben, wie waren deine Studienabende? Ja, es hat nicht so geklappt. Ich sage, wer ist es? Du musst nachfragen, du musst beharrlich sein, du musst der Sache auf den Grund gehen. Menschen, die in Kompromissen leben, versuchen alles zu tarnen und du musst die Tarnung wegziehen, damit sie selber merken, was da los ist. Ja? Sonst geht es nicht weiter. So ist Jesus mit den Leuten umgegangen. Die Jünger auf dem Weg reden darüber und streiten, wer ist wohl der Größte? Dann kommen sie zu Jesus und sagen, na, was habt ihr denn auf dem Weg so beredet? Und als sie sagten, ja, wir haben darüber geredet, wer der Größte ist, da wurde erstmal bewusst, wie blöd das ist. Sie sind mit dem Größten, mit Gott unterwegs und es ist doch klar, wer der Größte ist. Und sie diskutieren, wer ist denn bei uns der Größte? Das ist ja sowas von hirnrissig, so weit von weg von den Dingen, die wirklich zählen. Ja? Gott fragt, um das Herz zu offenbaren. Das ist ein wichtiger Schlüssel, um Menschen zu helfen. Weil im Allgemeinen sind wir bereit, zu tarnen, zu täuschen, zuzudecken, schön zu reden und zu verharmlosen. Und in allgemeine Sprache zu reden. Ja, Mann hat ja so seine Probleme. Ich sage, wer ist Mann? Ach du, okay, welche Probleme hast du denn? Ja? Okay, also ich frage, was war mit den Studienabenden? Ja, es hat nicht so geklappt. Ich sage, was heißt denn das? Was hast du denn stattdessen gemacht? Ja, wir haben Serien geguckt. Und weil er schon merkte, das ist jetzt ganz gefährlich, muss er gleich nachschauen. Aber nichts, wie hat er gesagt, nichts Verwerfliches. Ich sage, ach so, Serien ohne Sexszenen, ohne verbale Gewalt, ohne Blut und Mord und Totschlag und ohne Betrug und üble Worte und so. Naja, das schon nicht. Ich sage, das ist dein Problem. Was Gott verwerflich findet, erklärst du als nicht verwerflich. Da ist dein Problem. Du stimmst nicht mit Gott überein. Du nimmst nicht das Wort als Richter, sondern du möchtest mir was Schönes vorspielen. Das kannst du machen, das funktioniert aber nicht, das hilft dir nicht. Das ist mal so aus der Praxis, wie ich Jüngerschaft mache. Das funktioniert, ihr Lieben. Da werden Leute nüchtern. Da kriegen Leute eine völlig neue Sicht von sich selber, von wie sie über sich reden sollen und so weiter. Oh, lasst uns nicht Angst haben, peinliche Fragen zu stellen. Gott stellt peinliche Fragen, um Herzen zu offenbaren, damit Herzen zur Buße kommen. Aber wir sind nett und wir dringen ja nicht in die Privatsphäre ein. Hallo. Und deswegen passiert so wenig. Okay. Also, wo waren wir hier? Zunge zügeln. Ja? Wer seine Sünde zudeckt, verharmlost, rechtfertigt und in einer Weise darüber redet, wie die Bibel nicht darüber redet, dem wird es nicht gelingen. Der macht alles zunichte, weil was tut er? Er betrügt sein Herz. Hier haben wir eine interessante Idee. Dein Herz wird geprägt von deinen Worten. Das hatten wir vorhin schon mal. Im Positiven, das Wort ist dir nahe in deinem Munde und in deinem Herzen. Und deswegen ist es nicht verkehrt, mal hinzugucken, wie reden wir über uns selber, über unsere Zukunft. Ja? Reden wir das schön, sagen wir, ja, ich weiß, das ist meine schwache Seite, mein Vater war auch so und der Opa hat es auch schon gehabt. Das ist bei uns so in der Familie. Hallo, was in deiner Familie war, ist sowas von egal. Du bist eine neue Schöpfung. Du bist erlöst vom Wandel nach Väterweise. Und wenn deine ganzen Vorväter alle dieses Zeug gemacht haben, du bist jetzt ein neuer Staat, eine neue Generation, du bist Kind Gottes, du bist erlöst, du musst diese Zyklen, die da von einer Familie zur anderen gehen, ob das Zorn ist oder ob das Unreinheit ist oder kriminelles Denken und Verhalten, du musst das nicht fortführen, du bist herausgenommen, du bist erlöst von dem. Aber solange du das schön tust, ja, mein Vater war auch so, mein Opa auch, das ist bei uns so eine Familie. Ach, das soll ich jetzt akzeptieren? Nein, tue ich nicht, weil ich das Wort kenne und du musst aufhören, dich zu betrügen. Verstehst du? Ja? Wie redet jemand über sich, über sein Leben, über seine Zukunft? Das ist so ein wichtiger Schlüssel. Und wenn wir da nicht drauf aufpassen, wir alle haben eine Neigung, negativ zu reden. Nicht nur über das, was gewesen ist, was jetzt ist, sondern wir verlängern das mit aller Selbstverständlichkeit gleich in die Zukunft. Das war immer mein Schwachpunkt, das wird so bleiben, da komme ich nicht raus. Hallo? Lass uns anfangen, die Dinge so zu sehen und so zu nennen, wie das Wort Gottes es nennt. Also, was ist mein Punkt? Wort und Geist muss zusammenkommen. Und wenn wir in rechter Weise mit Hingabe, mit Wahrhaftigkeit, mit Fleiß, mit dem Wort umgehen, da kommt der Heilige Geist. Da kriegt der Heilige Geist Landeerlaubnis und er kann uns dienen. Eieiei. Diese Sache mit ins Wort schauen, ins vollkommene Gesetz der Freiheit, beginnen wir am besten darin, damit, dass wir schauen, studieren und uns zu eigen machen, was die Bibel sagt über Sünde und über die Erlösung von der Macht der Sünde. Denn viele Christen haben das nie studiert und sie denken einfach, ja, Sünde passiert irgendwie, das ist menschlich, wir sind eben so und so passieren diese Dinge. Paulus sagt, wenn da Zorn und Eifersucht ist und Streit, dann seid ihr noch fleischlich. Was bedeutet das Wort noch? Es kann anders werden, das ist nicht normal, das muss nicht so bleiben, ihr habt andere Möglichkeiten. Ihr lebt nur nach Menschenweise. Das heißt, das, was euch geschenkt ist durch das Kreuz, das nutzt ihr gar nicht. Ihr lebt nur wie normale Menschen, wie der ungläubige Nachbar nebenan. Die streiten sich und wir hören, wie sie sich anschreien und das nächste Mal hören die uns, wie wir uns anschreien. Das ist doch nicht normal. Das ist nicht normal. Ach Mensch, da ein richtig dickes Amen, das wäre so. Ich bin kein amerikanischer Prediger, der für jeden Satz ein Amen braucht oder sowas. Aber ab und zu mal zu sagen, ja, das sehe ich auch so, dazu stehe ich, das kann dir helfen. Ich brauche das nicht, du brauchst das. Okay? Die Überschrift hier für dieses letzte Kapitel, was ich jetzt noch in wenigen Minuten, bitte die Uhr anlassen, sonst verlaufe ich mich hier völlig. Eben war noch die Uhr da, jetzt ist sie weg. Auch gut. Ja. Wir machen so um eins, machen wir Pause. Die Überschrift, das Sündenproblem ist gelöst. Du sagst, was? Du kennst ja mein Leben aber nicht. Da musst du mal gucken, was da alles so geht. Ja. Das Sündenproblem ist gelöst. Nummer eins, du hast Vergebung. Du musst dich nicht rumplagen mit Selbstvorwürfen, Verdammnis und dich schlecht fühlen und versuchen, mit Schuldgefühle zu bezahlen. Jesus hat bezahlt. Das heißt nicht, dass wir Sünde locker nehmen, dass wir sagen, naja, ist normal. Nein, es ist nicht normal. Wir nehmen es ernst, aber wir sind wahrhaftig. Aber wir stehen zu dem, was wir gemacht haben und wir kommen damit zum Herrn und wir bitten um Vergebung. Und wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und reinigt von aller Ungerechtigkeit. Was ist mit dir, wenn du gereinigt bist von aller Ungerechtigkeit, nachdem du gefallen bist? Du bist gerecht. Du stehst wieder vor Gott, als hättest du nie gesündigt. Und deswegen musst du nicht dafür bezahlen, weil Jesus bezahlt hat. Ja. Und wichtig ist, was viele nicht wirklich beachten, die Entlastung von den Schuldgefühlen kommt nicht durch Bekennen deiner Schuld, sondern durch Glauben an Vergebung. Bevor ich das kapiert habe als junger Christ, ich bekenne meine Sünde, Schuld ist immer noch da. Okay, dachte ich, habe ich nicht richtig Buße getan, muss ich nochmal. Und dann tust du immer und immer wieder Buße über dieselbe Sache, in der Hoffnung, endlich mal lüftet sich da diese Bedrückung und diese Schuldgefühle. Vergebung genießt du durch Glauben, dass er dir vergeben hat. Das heißt, dass er das dir nicht mehr vorhält. Ich will ihrer Sünde nicht mehr gedenken. Du kommst vor den Herrn, als hättest du nie gesündigt. Das ist, was die Bibel sagt. Das Blut Jesu reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und dann bist du gerecht und Gott sieht dich und sagt, das kann doch nicht sein. Doch, kann sein, weil Gott sagt, ich will ihrer Sünden nicht mehr gedenken. Gott hat vollkommene Kontrolle über seinen Verstand und er sagt, er hat um Vergebung gebeten, ich habe ihm vergeben, die Sache ist erledigt, die wird nie wieder vorkommen, die wird nie wieder hochgeholt werden. Aber wir holen es hoch. Und sagen, hey, du weißt ja mein Problem und gestern und vorgestern, hör auf mit dem Zeug. Du hast um Vergebung gebeten, Gott hat dir vergeben, jetzt freu dich an Vergebung. Und wenn das noch nicht so richtig klappt, dann gib Gas und bemühe dich, dich zu freuen, mit Danken.
Amen.
Aber es ist nicht nur das Sündenproblem gelöst in dem Sinne, dass wir Vergebung haben für das, was wir falsch gemacht haben, sondern wir sind erlöst, und das ist die großartige Botschaft des Evangeliums, von dem Zwang, sündigen zu müssen, von dem innewohnenden Trend und diesem Automatismus zur Sünde. Das nennt die Bibel die Sünde im Gegensatz zu den Sünden. Das Urproblem der Sünden ist die Sünde, weil die Sünde da ist. Deswegen kommen die Sünden vor. Und Gott hat gehandelt. Und das ist diese ganze Sache, das kann ich jetzt nicht entfalten, aber ich kann dich ermutigen, mit dem Heiligen Geist da ranzugehen, wie du das nie gemacht hast. Du brauchst Offenbarung über Römer 6. Du brauchst Offenbarung, was mit dir, nicht nur für dich, mit dir am Kreuz passiert ist. Denn da gibt es diese großartige Offenbarung, wo dein Verstand Purzelbäume schlägt und sagt, das geht doch gar nicht, das kann ich mir gar nicht vorstellen, wie soll denn sowas gehen? Du bist mit Christus gekreuzigt. Und wofür ist das passiert? Damit der Leib der Sünde aufhört und die Sünde nicht mehr Zugriff hat zu dir. Du bist der Sünde gestorben. Nicht die Sünde ist in dir gestorben, sondern du, das wird die, du wirst gesehen in diesem Kapitel, wie verheiratet mit der Sünde. Wie kommst du aus dieser schrecklichen Ehe raus? Stirb und dann bist du draußen. Fertig. Das ist die Lösung. Ja? Du bist der Sünde gestorben. Das ist die Sünde, die herrscht über dir. Und Gott macht so und du stirbst und die Sünde kann nicht mehr greifen, weil du bist nicht mehr da. Du bist aus ihrem Machtbereich heraus. Du bist der Sünde gestorben. Besser kann ich es nicht erklären und der Rest muss der Heilige Geist machen. Du brauchst Offenbarung darüber. Und der Verstand sagt, wie soll denn das gehen? Wie soll denn an mir was passiert sein, wenn Jesus vor 2000 Jahren am Kreuz gestorben ist? Das sind doch, da liegen 2000 Jahre dazwischen. Wie soll denn das gehen? Dein Problem ist, du versuchst geistliche Wahrheit mit dem Verstand zu ergründen. Und das wird nie funktionieren. Paulus sagt, wisst ihr nicht? Du brauchst geistliches Wissen und dann brauchst du den Heiligen Geist, der dich in das hineinführt. Okay, da könnten wir jetzt viel drüber sagen. Ich könnte euch den Zusammenhang zeigen zwischen Römer 6 und Epheser 1, 15 und das eine ist die negative Seite, wir sind mit Christus gestorben und Paulus in Epheser 1 bringt die positive Seite, wir sind mit ihm auferweckt, wir sind in einer geistlichen Einheit, sein Leben ist jetzt in uns und so wie Christus der Sünde gestorben, sind wir der Sünde gestorben, damit die Sünde keine Macht mehr ausüben kann. Paulus sagt, jetzt haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und für Gott leben, dass ihr für Gott lebt. Viele versuchen den ersten Teil, sie halten sich dafür, der Sünde gestorben zu sein. Und jetzt heißt es, und jetzt aber sieh zu, dass du nicht mehr lebst. für die Sünde, sondern jetzt lebst du für Christus. Nein, du sollst dich, bevor du anfängst zu leben für Christus, sollst du dich dafür halten, dass der Tod hinter dir ist, dass du gekreuzigt bist, dass du ein neuer Mensch bist und dass du jetzt für ihn lebst. Bevor du anfängst zu leben, musst du glauben, dass du für ihn lebst. Das ist so, so wichtig und viele Bibelübersetzungen bügeln auch diese wichtige Feinheit glatt und das ist nicht gut. Deswegen brauchen wir auch eine richtige Bibelübersetzung. Nicht viele haben eine Übertragung in den Händen, Hoffnung für alle oder weiß nicht, wie die alle heißen, gute Nachricht und so weiter. Und ich sage, und wann schaffst du dir meine Bibel an? Ja, guck, hier ist meine Bibel. Ich sage, geh mal vorne hin, das ist eine Übertragung. Das ist in schönem Deutsch etwas geschrieben, aber nicht aus dem Original Griechischen übersetzt. Und das Problem dieser netten, schönen, modernen Übersetzungen ist, sie bügeln eine Menge Feinheiten glatt, die du unbedingt brauchst. Lies weiter deine Hoffnung für alle, aber schaff dir auch eine Bibel an und dann vergleich mal und studiere die Bibel. Das ist so wichtig. Eine Übertragung ist keine Bibel. Sorry, aber es ist so. Ja, eine Bibel ist übersetzt aus Hebräisch und aus Griechisch und Aramäisch. Okay. Wie gut, dass die Uhr weg ist. Ich muss noch einen ganz, ganz wichtigen Punkt bringen. Ich habe gesagt, das Sündenproblem ist gelöst. Nicht nur in dem Sinne, dass wir Vergebung haben, sondern dass wir jetzt die Möglichkeit haben, der Versuchung, das ist die Einladung zur Sünde, zu widerstehen. Das ist absolut wichtig. Wenn du ein Segen sein willst, diese ständige Abstürzerei muss ein Ende haben. Und die kann und die soll ein Ende haben. Es ist nicht normal, alle paar Wochen wie ein Quartalsäufer abzustürzen in Pornografie oder in Trinken oder Drogen oder Zorn oder irgendwas. Das ist nicht normal, das ist nicht Erlösung. Erlösung ist, dass es seltene und zwar immer seltener werdende Ausnahmen sind. Und Sieg ist das Normale. Da sind wir wieder bei dem Punkt Gedanken erneuern. Viele Leute denken, Sünde ist doch normal und gut, dass wir Vergebung haben. Nein, Vergebung ist die erste Stufe, aber wirkliche Erlösung ist, dass wir nicht mehr diese Gewohnheitssünden, was immer das bei dir ist, nicht mehr tun müssen, dass wir frei sind. Und dass wir herrschen können. Römer 5, 17, die Erlösung ist, durch die Gnade Gottes herrschen wir im Leben. Und wenn du gebunden bist an Pornografie, an Zorn oder Eifersucht oder irgendwelche anderen Dinge, du bist nicht frei. Du herrschst nicht, du wirst beherrscht. Aber Erlösung ist, durch die Gnade, wir herrschen. Halleluja. Wir werden nicht mehr beherrscht. Und weil ich beides kenne, manche von euch kennen nur die eine Seite. Ich kenne beides. Beherrscht zu werden und zu herrschen. Ich sag dir, falls du da nicht im Klaren bist, zu herrschen ist so viel schöner, als beherrscht zu werden. So ist es. So viel schöner, frei zu sein und zu sagen, oh Halleluja, ich bin aus dem raus. Ich muss das nicht mehr tun. Und da machen wir jetzt ganz schnell noch etwas ganz, ganz Wichtiges aus Jakobus 1 und wir schauen uns die Anatomie eines Sündenfalls an. Die Anatomie, hier wird es seziert, wie es genau funktioniert. Jakobus 1. Niemand sage, wenn er versucht wird, Vers 13, ich werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemand, sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Andere Übersetzungen sagen Lust. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Versteht den Unterschied zwischen Versuchung und Sünde. Versuchung ist die Einladung zur Sünde. Und wenn wir auf diese Einladung eingehen, dann wird daraus Sünde. Ja? Und der Punkt ist, wie es hier heißt, wir werden gelockt. Warum ist Sünde so trickreich, so tückisch? weil sie uns etwas Schönes gibt, weil sie uns Lust gibt. Hier ist Begierde, andere Besetzung, und das ist sehr korrekt auch, sprechen von Lust. Was ist Lust? Ein schönes Gefühl, was gleichzeitig kombiniert ist mit dem Versprechen, wenn du jetzt darauf eingehst, wird das Gefühl noch schöner. Was aber leider nicht stimmt. Aber wir sind so überwältigt von dem Gefühl, dass wir gar nicht mehr daran denken, was wird das Ende sein. Das Ende wird Jammer sein. Das Ende wird sein, oh Mann, warum war ich so blöd und bin darauf wieder eingegangen. Und dir geht es gar nicht gut. Du musst dich aus diesem ganzen Zeug wieder rausarbeiten und rausglauben. Und bis du wieder Normalstatus hast und sehen kannst, ja, die Sonne der Liebe Gottes scheint wieder über dir. Was ist der Punkt hier? Von der eigenen Begierde oder Lust gereizt und gelockt wird. Im Original heißt es fortgezogen. Das ist der Schlüssel, um zu verstehen, wie sowas funktioniert. Du bist in Einheit mit dem Herrn, du bist in Gemeinschaft mit ihm. Und dann, irgendwo am Rande vom Bildschirm, gibt es ein interessantes, aufreizendes Bildchen. Klicke hier und du wirst noch glücklicher werden. Du wirst fortgezogen von der Lust. Fort von was? Fort von Einheit, fort von Verbindung, von Gemeinschaft, von Händchenhalten mit dem Heiligen Geist. Versuchung ist, ach komm, für einen Moment kannst du mal deine Beziehung beiseite lassen und jetzt geh doch mal hier und das wird ganz toll und du wirst richtig geflasht und boah, das wird so schön und komm doch mal mit. Fortgezogen, du kannst nicht Händchen halten mit dem Heiligen Geist und gleichzeitig auf die Versuchung eingehen. Entweder tust du das eine oder tust das andere. Du kannst nicht händchenhaltenderweise mit dem Heiligen Geist dir Pornos angucken. Unmöglich. Oder irgendwelche anderen unguten, unheiligen, unschönen Bilder und Geschichten und Videos und so weiter. Das geht nicht. Bevor du dich dafür öffnest, musst du ohne Worte sagen, Heiliger Geist, würdest du bitte mal für einen Moment nach nebenan gehen. Das ist jetzt nichts für dich. Ich mache jetzt mal was, was nicht gesund ist, aber ich brauche das jetzt mal und bitte. Und ohne Worte gibst du die Beziehung mit dem Heiligen Geist auf. Du kannst nicht mit dem Heiligen Geist zusammen dir Dreck angucken oder deinem Zorn Raum geben oder irgendwas. Das geht nicht. Sünde findet immer dann statt, wenn die Beziehung aufgehoben wird. Und zwar von dir aktiv, ohne Worte. Das geht blitzschnell. Fortgezogen durch die Lust. Fort von was? Fort von Gemeinschaft mit dem Herrn, Einheit mit ihm und wie die Schrift das sagt, diesem Dienst, Besonnenheit wacht über uns. Wie wunderbar ist das. Der Heilige Geist ist da und er warnt uns. Und ich erlebe das jedes Mal. Ich frage meine Männer, die ich da begleite und rausholen will aus Pornografie. Und ja, ich bin jetzt wieder gefallen. Ich sage, okay, und erkläre mir, in welcher Weise, bevor du in das gegangen bist, hat der Heilige Geist sich bemerkbar gemacht. Nie hat einer gesagt, ich weiß nicht, kein Heiliger Geist war da. Immer sagen sie, da war die Warnung, hör auf, jetzt ist Zeit, Schluss zu machen. Jetzt ist Zeit, wegzuklicken. Jetzt ist der Moment. Und das ist eine Offenbarung. Das heißt, dein Problem ist gar nicht, wie du bis jetzt gedacht hast, der Sog ist so stark, ich kann nichts dagegen machen. Das ist die Illusion. Wir sind hilfloses Opfer und die Sünde ist so stark, die packt uns und die zieht uns in etwas, was wir nicht wollen. Das ist nicht der Fall. Wir wollen wieder von der verbotenen Lust kosten. Das ist das Problem. Wenn man das erstmal verstanden hat, dann sieht man, okay, das hat nichts mit Kraft zu tun, das hat nichts mit genug Willenskraft zu tun, das hat etwas mit Aufrichtigkeit gegenüber dem Heiligen Geist zu tun. Versteht ihr das? Leben im Licht, wenn wir uns füllen mit dem Wort Gottes, dann kriegen wir das genau mit, da kommt die Versuchung oder da. Ja? Und der Heilige Geist tippt uns auf die Schulter und sagt, hallo, jetzt besonders aufpassen. Und wir, lass mich in Ruhe, ich will da rein. Das ist das Problem, dass wir uns selber erlauben, uns abzukoppeln von dieser hilfreichen, gesegneten Verbindung von der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. So, als erstes muss diese Illusion sterben, wir sind hilflos. Die Sünde, was immer, ob es muss ja nicht Pornografie sein, reden wir mal von Zorn. Die Sünde war zu stark, das kommt einfach und es überwältigt mich und es übernimmt mich einfach. Ich habe auch lange Zeit an die Vulkantheorie geglaubt. Und die Vulkantheorie geht so, wenn der Vulkan ausbrechen will, da kannst du nicht den Daumen draufhalten und sagen, nee, ich bin nicht einverstanden und das ganze Zeug bleibt schön unten und es passiert dir kein Ausbruch. Wenn der Vulkan rumpelt und macht und tut und ausbrechen will, da kann man nur sich in die Büsche schlagen und warten, bis der Ausbruch vorbei ist. Man ist hilflos, der Vulkan. Wer will denn den Vulkan stoppen? Das war meine Idee über Zorn. Ja, solange ich der Lüge glaube, komme ich keinen Schritt weiter. Und Gott hat mir so in seiner Gnade geholfen durch eine interessante Situation. Und da wurden mir die Augen geöffnet, wie verlogen das ist und wie ich meine Sünde rechtfertige und mich als Opfer geriere. Also, da war eine Situation, ich weiß gar nicht mehr, worum es ging, das ist auch nicht der Punkt. Jedenfalls, der Vulkan brach aus und es war richtig rauchig und laut und zornig. Wobei nicht so unbedingt laut, bei mir geht das mehr so von innen her, aber doch mit viel Power. Ja. Und mitten im Vulkanausbruch, also der war noch gar nicht fertig, klingelt das Telefon. Mittendrin, völlig unpassend. Ja. Die Familie war so eingeschüchtert, keiner bewegt sich. Ja, muss ich jetzt selber noch ans Telefon gehen? Stell dir das mal vor. Ich bin jetzt Opfer vom Vulkan und jetzt muss ich ja noch zum Telefon gehen. Okay, ich gehe ans Telefon, mein Chef ist dran. Und weißt du was? Ich habe geflötet wie eine Amsel. Sowas von lieblich, sowas von freundlich. Ich weiß gar nicht mehr, was er wollte, war irgendeine Bagatelle. Ich hänge wieder auf und eine Stimme spricht in mir. Hast du was gemerkt? Ich dachte, ja. Bis jetzt habe ich geglaubt, ein Vulkanausbruch, wenn der im Gange ist, der muss zu Ende rauchen, den kann man nicht stoppen. Das ist unmöglich. Und die nächste Frage war in mir, wieso konntest du freundlich mit deinem Chef sprechen inmitten von einem Vulkanausbruch? Und meine Antwort war, ja, weil ich den respektiere. Und der Heilige Geist sagt, genau das ist dein Problem. Du hast keinen Respekt vor deiner Frau. Du denkst, das ist normal, das können die ab, das gehört dazu, das ist das gesunde Familienleben, das muss auch mal sein, ein reinigendes Gewitter und diese ganzen Theorien. Kennst du das? Ja. Und ich habe verstanden, hinter sogenannten Zwängen ist eine Lüge. Und wenn du an die Wurzel kommst und die Lüge siehst und die Lüge knackst, ist zu Ende, ist fertig. So wie hinter Rauchen, hört es gut an, hinter Rauchen ist immer, immer, immer Rebellion. Immer. Das ist nicht, ich bin Opfer und ich habe so eine Sucht und da weißt du, das ist mein Gehirn und da kann ich nichts gegen machen oder so etwas. Dahinter ist Rebellion. Und du kannst versuchen, mit Willenskraft dein Rauchen aufzugeben. Oder ich rede ja nicht von dir, ihr seid ja schon alle geheiligt. Aber jetzt nehmen wir mal Jüngerschaftssituation. Du willst jemand anders jetzt helfen, in die Freiheit zu kommen und er soll ihm sein Rauchen aufhören. Rauchen ist nicht das Problem. Rauchen ist ein Symptom, dass er ein Problem hat. Und das Problem heißt Rebellion. Was ist Rebellion? Lass mich in Ruhe, ich will mein Ding machen. Das ist Rebellion, Aufbegehren, Widerstreben. Gerade mal eine interessante Situation, da wollte auch jemand von Rauchen frei werden und wir haben alles probiert, was man sich nur vorstellen kann und alle Ratschläge und nichts hat funktioniert. Und auf einmal kommt mir ein Gedanke und ich sage, du kennst doch auf der Zigarettenschachtel diese bunten Bildchen. Ja, wer von euch nicht Raucher ist, weiß kaum, wovon ich spreche, aber da sind schreckliche Krankheitsbilder von zerfressene Lunge und abgestorbene Gliedmaßen und was weiß ich alles. Schreckliche Bilder, die dir vor Augen führen sollen, was die Konsequenzen sein können von der Sünde des Rauchens. Ja? Und ich sage, das sind doch diese bunten Bildchen, was sagst denn du dazu? Und aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Der hat nicht einen Bruchteil überlegt, Seine Antwort war, ich hasse diese Bilder. Ich sage, genau das ist dein Problem. Diese Bilder sind zu deinem Guten da drauf gedruckt, um dir die Konsequenzen deines Handelns bewusst zu machen. Und wenn du sagst, du hast diese Bilder, dann sagst du damit, ich will nicht mit den Konsequenzen meines Handelns, meiner Sünde konfrontiert werden. Rebellion. Das ist das Problem. Nicht das Rauchen. Wir schieben das dann auf den Zwang und das Gehirn braucht Nikotin und. Und wir sind wieder hilflose Opfer. Hinter Zwängen ist eine Lüge. Und wenn das Licht scheint und der Heilige Geist dort Offenbarung geben kann und die Lüge nach oben kommt, gelöst wird, aufgegeben wird, Buße getan wird, dann ist der Zwang zu Ende. Ob das Rauchen ist, ob das Pornografie ist, ob das Zorn ist oder zwanghafte Eifersucht oder irgendetwas, es ist immer dasselbe. Wir können im Licht leben, wir können in Gemeinschaft sein mit dem Heiligen Geist, wir füllen uns mit dem Wort und wir sehen, was in uns passiert. Wir sehen die Einladung zur Sünde, bevor wir Ja gesagt haben. Das ist das Entscheidende. Und wir haben alle Freiheit, Nein zu sagen. Letzte Schriftstelle und dann seid ihr zur Mittagspause entlassen. Titus Kapitel 2, das ist so eine wunderbare Schriftstelle. Titus Kapitel 2, Vers 11. Die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und deshalb besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Die Gnade wird hier beschrieben wie eine Person. Gnade ist ja ein Prinzip. Und Gnade gibt es nur deswegen, weil es einen gnädigen Gott gibt. Genau wie Liebe. Liebe ist ein Abstraktum. Liebe gibt es nur deswegen, weil es einen Gott gibt, der Liebe ist. Und Gnade gibt es nur deswegen, weil es einen Gott der Gnade gibt. Wer ist das? Der Heilige Geist, der auch genannt wird, der Geist der Gnade. So, der Heilige Geist ist bei uns. Und was macht er? Er nimmt uns in Zucht. Das griechische Wort bedeutet, er trainiert uns. Er diszipliniert uns. Er lehrt uns. Er leitet uns an. Das ist der Dienst des Heiligen Geistes. Und das ist genau das, was ich eben schon mit anderen Worten beschrieben habe. Da ist die Versuchung, die klopft an. Na, wollen wir noch mal, guck mal hier, sowas Leckeres. Und davon kriegst du noch mehr. Mach doch einfach mit. Und der Heilige Geist ist da. Du lebst im Licht. Du lebst, ich sage, das ist immer wie Zeitlupe. Wenn du dich füllst mit dem Wort Gottes, ja, was ist das Problem? Wir sagen immer, oh, das ging so schnell und husch, da sehe ich die Sünde, die Versuchung im Rückspiegel. Jetzt sehe ich, ich bin reingefallen, wenn es passiert ist. Du kannst so in der Gegenwart Gottes leben mit dem Heiligen Geist, dass du es siehst kommen als Einladung und du hast alle Möglichkeit, Nein zu sagen. Und du sagst Nein, und was passiert mit der Versuchung? Sie stirbt. Sie gebiert die Sünde, wenn du Ja sagst. Wenn du nicht Ja sagst, ist sie weg. Verliert ihre Kraft, verliert ihren Reiz, kann nicht mehr bei dir landen. Und da ist der Heilige Geist und er nimmt dich in Zucht, er diszipliniert dich. Die weltlichen Begierden, Begierde nach Porno, Begierde nach Zorn, Begierde nach Eifersucht, Begierde nach irgendetwas, diese Begierde zu verleugnen. Was heißt das? Die Bibel erklärt die Bibel. Petrus verleugnete Jesus. Hat er gesagt, ich kenne den nicht, ich habe mit dem nichts zu tun. Das ist Verleugnen. Die Einladung kommt, du sagst, ich habe damit nichts zu tun. Keine Beziehung, keine Gemeinschaft, nichts. Du kannst Nein sagen. Der Heilige Geist lehrt dich, Nein zu sagen. Aber dazu musst du dein Denken ändern und aufhören zu denken, du bist das Opfer. Und da ist eine Kraft der Sünde, die treibt dich und die zwingt dich, nimmt dich in Schwitzkasten und macht mit dir etwas, wogegen du völlig hilflos bist. Hör auf, dich als Opfer zu sehen. Du bist Täter. Das ist erstmal eine schlechte Nachricht. Aber die gute ist dann, du kannst dein Handeln ändern. Du kannst unter der Zucht des Heiligen Geistes lernen, Nein zu sagen. So, ganz praktisch, da wallt sich wieder dieser Zorn auf, der Vulkan baut sich auf. Du lebst im Licht, du kriegst das mit und du tust das Gegenteil. Was ist Zorn? Zorn ist, ich will es auf meine Art haben. Ich will mich durchsetzen und wer nicht mitmacht, wird bestraft. Das ist Zorn. Ist das eine gute Definition? Guck da das nächste Mal hin. Ist genau das. Ich will es auf meine Art haben. So, was tust du jetzt, bevor du in dieses Muster gehst? Du lässt los. Sag, Herr, ich bin überhaupt nicht in Kontrolle. Du bist in Kontrolle. Dein Wille geschehe. Ich muss mich hier nicht durchsetzen. Ich kann mich zurücknehmen. Ich kann in meinem Frieden bleiben. Und ich nutze diese Einladung nicht, weil ich frei bin, weil ich herrschen kann, weil ich werde nicht mehr beherrscht, sondern ich bin frei. Der Heilige Geist lehrt dich, Nein zu sagen. Jede Hausfrau versteht das. Da kommt der Postbote, bringt ein schweres Paket hoch die Treppe, wohnt im ersten Stock. Er bringt das dahin. Hier ist ihre bestellte Ware. Du gehst durch. Nee, Entschuldigung, ich habe nichts bestellt. Naja, aber jetzt habe ich die schwere Treppe hochgestellt. Jetzt nehmen Sie es mir bitte ab. Aus lauter Mitleid zum Postboten sagst du, okay, wo soll ich unterschreiben? Nee, du sagst, das habe ich nicht bestellt. Nehmen Sie es wieder mit. Sorry. Das ist nicht mein Problem. Ich habe es nicht bestellt, ich nehme es nicht. Fertig. Du kannst Nein sagen. Du bist frei, Nein zu sagen. Bevor du das anfängst zu praktizieren, musst du glauben, dass du Nein sagen kannst. Du bist nicht mehr hilfloses Opfer. Das fängt alles mit Glauben an. Es fängt alles an mit dem neuen Selbstbild. Du bist frei zu herrschen. Du bist frei zu wählen. Du bist nicht mehr unter dem Diktat der Sünde. Okay, ich glaube, ich habe jetzt überzogen. Ihr könnt die Uhr wieder anmachen. Ich beende jetzt. Danke für diese gnädige Unterstützung. Das sind die Voraussetzungen, um wirklich zuzunehmen und das Maß des Segens, das durch uns fließen soll, zunehmen kann für andere. Und darüber werden wir dann noch im letzten Teil heute Nachmittag sprechen. Die Freude, ein Segen zu sein. Aber das sind die Voraussetzungen. Du wirst kein großer Segen sein, wenn du ständig Abstürze hast, wenn deine Lieblingssünde dich unter die Füße kriegst und du immer nur gucken musst, wie du wieder aus der Verdammnis rauskommst und dem schlechten Gefühl über dich selber und die Liebe Gottes scheint nicht zu scheinen und all diese Dinge. Du wirst nicht wirklich im größeren Stil ein Segen sein können für andere. Das Sündenproblem ist gelöst, so ergreife diese Dinge und löse es auch für dich selber. Amen, Amen. Danke für eure Geduld. Jetzt habt ihr euch das Mittagessen verdient.
Okay, vielen Dank. Genau, wir haben jetzt Mittagspause bis 14:30 Uhr. Wir laden euch alle herzlich natürlich ein zum Mittagessen. Einfach hier raus ins Zelt gehen. Genau, und da haben unsere Köche ein bisschen was vorbereitet. Genau, und dann Spaziergang, was auch immer. 14:30 Uhr sind wir wieder alle hier. Ja, aber draußen ist eigentlich warm. Also ist wirklich gut. Draußen ist echt schönes Wetter. Genau, ihr habt ja alle eine Jacke dabei, aber braucht man fast gar nicht. Falls irgendwelche Fragen da sind oder so, ne, könnt ihr uns natürlich auch zwischendurch immer ansprechen.